SRF 2 Kultur.
Featurezeit in der Passage. Heute zum Thema Nacht. In der Nacht, da erwachen Geschichten, Bilder und Träume, die der Tag verdrängt. Wie aber tönt die Nacht eigentlich? Und was verbirgt bzw. was enthüllt sie? Das erfahren Sie auf unserem Klangspaziergang durch die Zürcher Altstadt.
Nacht ist für mich so ein wie etwas, so ein Freiheit. Gerade im Ausgang, im Sommer geht man an den See. Und es ist einfach so ein etwas Geheimnisvolles, finde ich. Die Nacht ist so ein bisschen, nicht gerade düster, aber es ist alles etwas so dunkel und so. Und zum Beispiel die Stadt sieht mega schön aus in der Nacht, finde ich. Ja, etwas Schönes.
Was ich liebe an der Nacht, ist in einem gewissen Sinn auch die Abwesenheit der Menschen.
Gehen Sie nach den zwei und nach drei raus, klar, was macht der jetzt Nacht auf der Straße? So. Ja, so schön Zürich laufen und so, aber nach den zwei musst du nicht noch einmal die Abkürzung machen und über den Park hin. Die Luris hauen zu drei auf den Grind, heisst Portemonnaie und so. Ja, es ist ja so.
Die Nacht ist quasi offen zur ganzen Galaxis hin, nicht nur im Planetensystem. Und der Sonnenteil ist wirklich, also der Tagesteil ist wirklich der Sonne zugewandt. Und das sind zwei elektromagnetisch vollkommen verschiedene Bedingungen. Also wir polen uns wirklich um. Der Tagespol ist ganz anders gestimmt als der Nachtpol.
Nachtspaziergang mit dem Klangkünstler Andries Bosshardt.
Ja, das ist ungefähr so, wie wenn man am Tageshimmel plötzlich die Sterne sieht.
Ich denke, es ist diese Qualität, dass es das Dunkle ist und man da etwas hervorheben will und dass man die Dunkelheit der Nacht mit der tiefsten Dunkelheit im Menschen immer gleichsetzt, die das Faszinosum der Nacht ausmacht.
Und der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen. Nachtspaziergang. Feature von Heidi Kronenberg und Lukas Unholz.
Ich war bis vor kurzem, seit ich meinen kleinen Sohn habe, jetzt nicht mehr so eigentlich ein richtiger Nachtmensch. Also so um 11 Uhr abends ging es richtig los und ich liebe jetzt noch diese Zeit, wo es dann so still wird und so um 12, 1 beginnen wirklich andere Dimensionen sich zu öffnen und wenn man dann so einen Schwung hat und so gegen 3 Uhr mit den ersten Vögeln ins Bett geht, ist das sehr interessant. Also ich habe das jahrelang so gelebt und es ist immer noch mein Rhythmus.
In diesen Rhythmus schwingen wir nun mit ein, spazieren durch das nächtliche Zürich. Lauschen dem Murmeln der Brunnen, dem Singen der Straßenlampen, der Stille in engen Gassen. Ganz Ohr für das nächtliche Rauschen.
Ja, wenn man der Stadt nachts zuhört, ist es eigentlich eine sehr nahe Begegnung. Es ist nicht nur ein Wahrnehmen, es ist nicht nur ein Aufnehmen. Man begegnet der Stadt und der eigenen Vergangenheit und gewinnt dadurch wirklich eine andere Präsenz.
Was tags übertönt wird, erwacht in der Nacht. Gut zu hören auf der Polyterrasse der Zürcher ETH. Nachts um 3 ein regelrechter Klangbalkon über der Stadt. Andries Bosshardt, der regelmäßig Nachtspaziergänge anbietet, hat Ohren für die Klänge der Dunkelheit.
Politerrasse ist ein ganz besonderer Hörort der Stadt Zürich, weil ich hinter mir, wenn ich in die Stadt schaue, die Fassade von einem wunderbaren Semperbau habe, die alle Klänge, die von der Stadt kommen, nochmals reflektieren. Also ich bin dort wirklich in einer Art großen Arena. Und wenn ich vorne bin, dann höre ich auch den Seilergraben so ganz leicht raufrauschen und ab und zu ein Auto vorbei gleiten. Man sieht es dann auch, wenn der Schein des Nachtscheinwerfers an den Fassaden entlang gleitet, so hört man das auch. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, man hört zuerst eigentlich nur Rauschen, nur das Stadtrauschen. Das ist aber wirklich zusammengesetzt oder wie ein guter Wein aus Zehntausenden von einzelnen Stimmen, die über dieser Stadt in den Himmel steigen. Also man muss sich eigentlich so vorstellen, dass wir bei den Klängen, die wir hören, zuhören, wie sie nach oben steigen, weil die Stadt so in diesem wunderbaren Talkessel liegt am Schluss des Zürichsees. Das ist eine große Klangschale und die hat einen Fokus etwa 2 Kilometer über der Stadt, wo alle Töne sich dann oben quasi wieder kreuzen. Also die hat eine große Klangschale, die nach oben abstrahlt. Und wir hören auf der Politerrasse eigentlich zu, wie die Klänge vor unseren Ohren in den Himmel steigen. Dann beginnen plötzlich die Glocken und was man jetzt schlagartig hört, ist ja nicht nur eine Glocke, sondern man hört ein Netz von Glocken. Und das ist ein großes Sechseck, es waren auch mal 6 Kirchen, es sind noch 5, bleiben jetzt übrig, die klingen. Und es ist lustigerweise die kleine freche Glocke beim Hauptbahnhof, die dann diese Stimme übernommen hat vom Frauenkloster, dass er jetzt die Polizeihauptwache ist. Und so ist das ursprüngliche Sechseck der Stadt, der alten Stadt, das Zentrum der Ordnung quasi der Welt, plötzlich wie ein Sternbild hörbar. Und es ist modern gespielt, also die Glocken spielen durcheinander, weil alle Uhren so genau sind, dass sie genau um 3 Uhr beginnen. Sie haben verschiedene Glockenschläge und es tönt fast ein bisschen norditalienisch, fast ein bisschen tessinisch, so von den Glockenharmonien her, wie sie durcheinander schlagen. Und man hört eigentlich, dass wir nicht mehr zählen müssen. Das ist sehr interessant, weil früher war das so, dass die Glocken niemals so genau miteinander geschlagen haben und eigentlich man konnte dann 6-mal sich bestätigen fühlen, ja, es ist wirklich 3 Uhr morgens. Und das ist also jetzt eigentlich ein verändertes Stadtklangbild, ein neues, dass jede Stunde, es ist musikalisch ja wunderbar, um 4 Uhr sind es dann 4 Schläge, um 5 und dann verwischt sich's langsam. Im Alltag hört man nie mehr alle die 6 zusammen, sondern das Stadtrauschpegel ist dann so hoch, dass man eigentlich nur noch eine Glocke hört und vielleicht noch eine zweite. In der Konstellation dieses akustischen Sternbilds hören wir eben in diesen Nachtraum hinein, der uns eigentlich tief in die Vergangenheit zurückführt. 2-3 Jahrhunderte, die eine Glocke, die älteste, ist glaube ich noch aus dem 15. Jahrhundert. Also man hört wirklich akustisch in die Vergangenheit zurück. Und jetzt beginnen wir vielleicht zu begreifen, was dieser Maschinen- und Motorenlärm, den wir tagsüber erzeugen, uns eben an Raum wegnimmt. Also wir werden eigentlich von dieser Intensität in eine sehr kleine Kapsel zurückgedrängt, 5 Meter, 12 Meter, und die Leute sind immer ganz erstaunt, wenn man sagt, man könne 10 Kilometer weit hören.
Ja, einfach weil man im Kopf dann ein bisschen freier wird, weil man so, weil's, ja, irgendwie... Es ist einfach Ruhe.
Genau. Die Stadt Zürich ist dafür eigentlich ein Weltwunder, wie sie am Zürichseeende liegt und mit dem liegenden Wasser, auch mit der Limmat, mit dem Zürichberg und dem Uetliberg, das ist ein Klangweltwunder. Wir haben keine Stadt in der Schweiz, die so schön klingt. Also dieser Nachtklang über der Stadt in diesem Rauschen, das ist sehr geheimnisvoll. Und wenn man so, man hat etwas von einem Soundtrack, von einem Science-Fiction-Film. Also einfach so dieser tiefe Klang, der ist in uns drin. Den haben wir immer mit uns, auch tagsüber. Das ist unser Zivilisationsrauschen. Also wir sind eigentlich in einem großen Rausch drin. Und dieses Rauschen abzustellen und anzuhalten ist sehr gefährlich, weil wir dann aus dem Takt fallen.
Steigen wir nun hinunter in dieses Zürcher Klangbecken. Im Nachtgeräusch spiegelt sich die Architektur der Stadt und ihre Vergangenheit.
Man hört eben eigentlich auch, dass es niedrige Stufen sind, und man hört auch die kleinen Seitenmäuerchen, und man hört auch, dass es links und rechts offen ist. Man hört auch, dass es einige Häuserfassaden gibt, links und rechts. Das erzählt uns alle diese Klänge, wenn wir runtergehen. Also, und zudem sind wir ja auch, wenn wir die ganze Stadt anschauen, gehen wir jetzt runter in diese große Klangschale der Stadt Zürich. Das kann man an so vielen Orten in der Stadt von beiden Seiten, wie beim großen römischen Amphitheater, gehen diese Treppchen runter zu den Löwen. Und das ist hier auch so. Also da sind so viele Geschichten, die erzählt werden. Und es hat auch etwas irgendwie mit Vergangenheit zu tun. Ich denke, die Schuhe klangen nicht sehr anders vor 200 Jahren. Also sind wir hier auch wieder in einem Moment, wo wir direkt in die Vergangenheit hören. Und darum ist es so wertvoll, nachts diese Treppen runterzugehen, weil das uns mit der Stadt in einer Art und Weise verbindet, dessen wir uns gar nicht so bewusst sind. Und dieses Erlebnis, das gibt einem einfach was. Also das über Monate hält das noch an. Und ich empfehle allen einfach, nachts einmal ohne großen Plan ganz ein paar Mal solche Treppen runterzugehen und dazu zu hören. Das ist unglaublich, was man da geschenkt kriegt. Also wir sind ja jetzt eben diese Treppe in die Vergangenheit gegangen, im wahrsten Sinn des Wortes, und plötzlich kommt uns etwas aus der Gegenwart entgegen. Das ist ganz interessant, dass wir ja uns plötzlich in mehreren Zeiten gleichzeitig befinden. Und dieses Zirren der Lampe, das ist ein Klang, der Tesla eigentlich erfunden hat mit den Generatoren, die quasi diesen Strom erzeugen. Das ist ein 50-Hertz-Ton, weil diese Generatoren ja 50 Hertz sich drehen, und in der Schweiz ist das so geregelt, dass man also pro Jahr schon weiß, wie viel Millionen Mal so ein Herz schlägt. Und genau das hören wir in dieser Lampe erstaunlicherweise, dass da jetzt eigentlich eben wir hören diesen Generator, der da wieder klingt in diesen Lampen, und der ist völlig konstant. Und das ist das Erstaunliche an diesem Geräusch oder an diesem Klang, an diesem Singen, dass der unglaublich stabil immer die gleiche Frequenz hält. Das gibt es sonst überhaupt nicht. Also das ist ein Eingriff in die Zyklen und die Nacht, dass wir so einen ganz präzisen geraden Strich durch die Zeitlandschaft ziehen können. Der in diesem Einflussbereich von diesem Ton schläft, der wird wie bei einem Magnetberg, sein Ohr wird quasi an diese 50 Hertz angedockt, und das Ungünstige ist, dass wir in jedem Raum eigentlich überall das ein bisschen hören, so dass wir eigentlich auch wissen, dass wir auf diese 50 Hertz gestimmt sind. Und das kann man bestätigen, wenn man Musikern zuhört, die von Amerika kommen. Die kommen aus dem 60-Hertz-Bereich und die stimmen ihre Geigen um, wenn sie hier spielen, ohne dass sie das ganz genau merken. Das heißt, wir sind, obwohl wir den Kammerton haben, haben wir noch diese 50 Hertz, die tragen wir in uns herum. Das ist lustig, dass das Herz heißt, das war aber der Herr Herz und nicht das Herz, das den Namen gegeben hat. Aber das ist so ein Grundpuls, der uns auch alle verbindet, und wir haben den in allen Ventilatoren, in allen Kühlschränken, in allen Elektrogeräten, und auch die Leitungen summen um uns herum. Also das ist ein großer Mönchschor, den wir da dauernd um uns haben.
Wir erreichen die Straße mit dem Haus der Prostituierten. Es fällt auf durch die rot erleuchteten Fenster. Dahinter sitzen Frauen in knapper, glitzernder Kleidung und locken Männer an, mit Klopfen an die Scheiben.
Ja, ich finde das sehr zwinglianisch, dass sie so klopfen, weil in anderen Städten ist da Saus und Braus und Tanz und Freude, also dass auch andere Sinne angesprochen werden und dass offenbar dieses Klopfen ein Zeichen, sehr ein privates Klopfen, dass man sich ja vielleicht nur zu Hause noch gehört, wird eine ganz andere Ebene plötzlich wach, wenn man da durchgeht, nämlich zu Hause zu sein. Und das ist sehr interessant, dass also das ist der Unterschied zwischen draußen und drinnen quasi wie durchbrochen wird. Und mit dem akustischen Klopfen so, dass ich sage, ja, ich bin ja da und komme gleich. Und da ist man, macht man eigentlich eine Tür auf, akustisch. Und gleichzeitig ist es ja visuell dann sehr attraktiv, aber nur ein kleines Fenster, weil das ist bei uns nicht so, dass die ganze Straße tanzt wie in anderen Städten, wo man über den Rausch des Tanzes oder der Musik oder des sinnlichen Begehrens überhaupt eingestimmt wird auf das. Und hier ist es quasi sehr interessant, dass das nur dieses Klopfen ist und es ist eine ganz andere Atmosphäre als sonst in einem Freudenhaus. Es ist eigentlich ein Flüsterhaus.
Guten Abend.
Ich bin eigentlich kein Nachtmensch. Ich bin jemand, der am liebsten nur vormittags schreibt und auch eher früher als später ins Bett geht.
Verlassen wir für einen Moment Zürichs nächtliche Straßen und sprechen mit Elisabeth Pronfen, Autorin des Buches »Tiefer als der Tag gedacht«. Die Professorin für Kulturgeschichte leuchtet die Nacht wissenschaftlich aus. Mit dem Zauber der Nacht kam sie schon als Kind in Berührung. Ihre Mutter war ihre erste Königin der Nacht.
Meine Mutter war eben jemand, die dezidiert erst wirklich so im Laufe des Nachmittags aufgewacht ist und die tatsächlich wie zwei Persönlichkeiten hatte. Also nachts wurde sie ganz besonders wach. Sie brauchte eben auch die Nacht, ging auch tatsächlich erst in den frühen Morgenstunden schlafen. Aber für mich wirklich das Faszinierendste an ihr war eben, dass sie, als ich noch verhältnismäßig klein war, sehr viele Abendgesellschaften auch besucht hat. Und so ist in meiner Erinnerung wirklich das Bild geblieben, dass ich mit meinen Geschwistern bereits schon eigentlich im Bett war und uns wurde eine Nachtgeschichte vorgelesen. Und dann kam meine Mutter mit ihren wunderschönen Cocktailkleidern oder Abendroben und die haben natürlich auf ein Kind ganz besonders glamourös gewirkt. Das ist so eine Zeit, als man eben volle Röcke trug, Batist, Seide, also man, das knisterte regelrecht auch und sie war natürlich dann immer sehr schön, sie hat sich sehr schön hergerichtet und hat auch ein wunderbares Parfum angelegt. Also insofern, man merkte, wir waren jetzt auf dem Weg zum Schlafen gehen und sie hatte eine ganz andere Welt, in die sie jetzt ausging und die wir als Kinder natürlich nicht kannten, beziehungsweise nur dann kannten, wenn es bei uns solche Abendgesellschaften gab. Und da durften wir dann natürlich als Kinder auch immer so ein bisschen mitmachen oder wenigstens zugucken, wie diese ganzen eleganten Erwachsenen, darf nicht vergessen, ich rede hier von den 60er Jahren, 70er Jahren in Deutschland, in München, und die kamen dann und die tranken dann und aßen und redeten miteinander und tanzten. Also insofern, meine Mutter verkörperte deshalb für mich eben den Luxus und die Lust, also das Festen, was man eben mit der Nacht verbindet.
Lust und Luxus der Nacht. Gibt es das noch? Heute, da wir die Nacht doch immer mehr zum Tag machen. Brauchen wir die Nacht überhaupt noch?
denke auch, wenn wir heute die Elektrifizierung der Nacht haben und somit viele Dinge nachts gemacht werden können, die man auch tags macht, nämlich arbeiten und einkaufen, braucht man trotzdem die Nacht. Die Nacht bleibt ein anderer Zeitraum, und zwar von Anfang der Dämmerung bis zur Morgendämmerung. Es ist die Zeit, in der eben doch andere Gesetze walten als am Tag. Es ist die Zeit, in der wir nicht so gut sehen und wir deswegen uns auf andere Sinne konzentrieren müssen, also vor allem das Riechen und das Hören, potenziell auch der Tastsinn. Und dadurch, dass wir nicht so klar sehen können, verändern sich auch gewohnte Dinge. Also tagsüber für Leute, die vielleicht ein bisschen Nachtblindheit haben, wie ich das habe, ist es eben so, dass ich mich tagsüber sehr gut in der Welt orientieren kann. So wie es Nacht wird, habe ich das Gefühl, die Welt ist ganz anders. Die hat ein wirklich anderes Gesicht. Die Straßen sehen aus und durch die Menschen sehen auch anders aus. Und dadurch, dass die Nacht auch ein Zeitraum ist, der für die meisten Leute nach der Arbeit stattfindet, und die Leute, die nachts arbeiten, wissen, sie tun ihre Arbeit in der Zeit, in der die anderen eigentlich Freizeit haben, sind, denke ich, einfach auch Begegnungen nachts leichter möglich als Tag. Man ist eben schon entspannter. Man lässt sich auf Sachen eher ein als tagsüber. Man ist nicht so abgehetzt. Man ist nicht so in einem routinierten Lauf drinnen. Und die Nacht brauchen wir natürlich auch, weil es die Zeit ist, wo es ruhig um uns herum wird. Das heißt, also es ist immer schon die Zeit des Nachdenkens gewesen, des Zusammenkommens zum Essen, zum gemeinsamen Lesen, zum, früher hat man auch Hausarbeit miteinander gesponnen oder genäht nachts. Und es ist natürlich auch die Zeit, in der wir meistens schlafen. Also grundsätzlich würde ich sagen, ist die Nacht die Erholung vom Tag.
Nacht ist für mich Ruhe, Dunkelheit, Entspannung, Zeit, Frieden, gemütlich schlafen, dösen, Zeit haben.
Also im Murmeln und Plätscher dieses Brunnens hören wir drei Stimmen. Wir hören zuerst einmal das Wasser. Es ist eine große Klanginstallation in der Stadt Zürich, die niemand richtig kennt. Es sind 1200 Brunnen. Und davon sind etwa 900 sogar frisches Trinkwasser. Das ist auch ein Weltwunder, das man völlig nicht kennt. Das ist unglaublich. Und nachts sind diese Brunnen auch so hörbar, dass zumindest in der Altstadt man eigentlich von Brunnenklang zu Brunnenklang gehen kann. Dieses Netz von Brunnen ist vielleicht immer noch ähnlich präsent wie das Brummen und Summen, das man auch darunter hört. Hier steht gerade irgendein Lastwagen in der Nähe, der hält, der immer steht. Mischt sich in dieses Gemurmel ein und man hört im Hintergrund mehrere Männer, die auch miteinander so murmeln und reden, ohne dass man ein Wort versteht. Und diese drei Klänge, die vereinigen sich zu dem, was ich gerne Murmelstrom nenne. Und das ist eigentlich der Grundklang der Stadt, was uns betrifft. Also dieser Murmelklang, Murmelstrom, den wir selber miterzeugen, das nährt uns. Das ist eigentlich der Boden unseres Klanges. Der ist verwandt mit Lachen, mit Brummen, mit Knurren, Hunger haben und essen. Und alle diese elementaren Äußerungen unserer selbst sind da drin. Und um gesund zu bleiben, brauchen wir 4 Stunden Murmelton, Murmelstrom hören pro Tag. Oder auch in der Nacht ist eben so ein Murmeln, wenn es fein ist, extrem wichtig, weil da eben mehr uns noch erzählt wird als einfach nur ein Geräusch. Ein Brunnen, der plätschert eigentlich immer gleich und doch ganz verschieden. Ich bin als Musiker wirklich neidisch, wie der Brunnen das hinkriegt, dass es immer wieder variiert. Das heißt, unser Ohr ist fähig, das zu hören, dass der immer anders klingt. Ja, also in den Brunnen ist eine lange Geschichte der Stadt Zürich eingeschrieben. Also man kann an Brunnen auch hören, aus welcher Zeit er stammt. Früher waren es mal die Dorfbrunnen, die hört man sehr gut, da singt das Rohr noch mit. Dann gibt es diese Trinkwasserbrunnen aus dem 19. Jahrhundert, wo es darum ging, dass wir wirklich eine öffentliche Trinkwasserversorgung auf Plätzen haben. Das sind diese kleinen gusseisernen Brunnen. Und heutzutage ist es ja auch noch Pflicht, in einem öffentlichen Platz, wie dem Escher-Wies-Platz zum Beispiel, einen Trinkbrunnen hinzustellen. Also es ist wirklich die Versorgung mit Frischwasser, und die ist in der Stadt Zürich so gut organisiert, dass auch im Fall des Ausfalls der großen Versorgung oder Vergiftung die Leute innerhalb Stunden flächendeckend mit Frischwasser versorgt werden können. Und darum ist auch das Wassergeräusch, das wir hören, ist eine Lebensversicherung, dass wir in der Stadt wirklich leben können. Frischwasser ist sehr wichtig. Und eine mittelalterliche Stadt konnte nachts die Tore nur schließen, um sich von Feinden zu schützen, wenn man den Klang von Frischwasser hörte. Sonst hätte man die Tore gar nicht schließen brauchen. Man hätte sich dann eingeschlossen und sich selber in einer Falle befunden. Und darum glaube ich, dass frisches Wasser hören ein elementares Zeichen ist, dass eben an dem Ort, wo man wohnt, alles in Ordnung ist. Und das kann man eben auch in Siedlungen ganz gut wieder verwenden und schauen und hören, dass eben solche Geräusche da sind. Das kann auch ein kleiner Bach sein. Einfach fließendes Wasser zu hören, ganz fein, ist total wichtig zum Schlafen.
Sagen wir, also Nacht, eben, wenn dann alles ein bisschen ruhig ist. Man kann gut meditieren. Ja, genau. Ja, das brauchen wir eben auch für das. Ja.
Ja, also zum einen bedeutet für mich Nacht Ruhe und Schlafen natürlich. Und zum anderen ist es Freiheit, Zeitlosigkeit und sicher auch viel Gedanken, also auch die Freiheit zum Denken und aber auch Freiheit zum Erleben. Ja.
Seit vielen Jahrhunderten versteht man eigentlich den Unterschied zwischen Vernunft, bewusst, Gesetze und Unvernunft, Fantasie als ein Widerspruch zwischen Tag und Nacht. Und der Tag ist natürlich nicht zuletzt auch wegen dem Licht und dem Licht der Vernunft die Zeit, in der man sich eher rational verhält, in der man sich eher den Alltagsgesetzen beugt. Und im Gegenzug dazu verstand man eben wirklich schon seit vielen, vielen Jahrhunderten die Nacht als der Ort, wo man etwas gegen die Vernunft hält, wo man eben gerade die Fantasie, die Einbildungen, das Experimentieren erproben kann, auf eine Art und Weise, wie es einem der Alltag nicht erlaubt. Also die Nacht wird verstanden wegen der Dunkelheit und dann natürlich auch den unbewussten Regungen, den Feen, dem Zauber, als ein Ort, der tatsächlich dem Gesetz der Rationalität etwas entgegenhält.
Die Nacht hat auch ihre eigene Göttin in der griechischen Mythologie, Nyx.
Nyx ist eine für meinen Geschmack viel zu wenig beachtete göttliche Gestalt aus der Antike. Und man kennt sie als eine Mutter mit einem dunkelblauen Cape meistens. Sie hält in ihren Armen zwei Kinder, nämlich Schlaf und Tod. Und es gibt es dann in unterschiedlichen Variationen. Manchmal fliegt sie durch den Himmel und hält die Kinder in ihrem Arm, manchmal sitzt sie in einer Höhle, weil Nyx hatte eben auch eine Höhle. Und das Interessante an dieser Nyx-Figur ist, sie ist eine der ursprünglichsten Gottheiten. Sie gebiert dann, mit den unterirdischen Kräften gebiert sie dann Eros und gebiert sie Licht. Und sie ist wie eine Schaltstelle, denn die antiken Entstehungsgeschichten der Welt, die man ja Kosmogonie nennt, haben ja immer am Anfang ein ursprüngliches Chaos, eine absolute Finsternis. Und aus dieser absoluten, radikalen, formlosen Dunkelheit entsteht dann Nyx. Und sie ist wie das Medium zwischen diesem grundsätzlich nicht begreifbaren Dunkeln und dem Dunkeln, was die Nacht alltäglich ins Spiel bringt. Also die Nyx hat in der antiken Kultur wenig Kultstätte gehabt, wird aber auf eine interessante Weise vom Christentum aufgegriffen, und zwar in der Mutter Maria. Mutter Maria hat ja auch einen blauen Mantel und sie ist ja auch diejenige, unter deren Mantel sich Sünder oder unter deren Mantel Sünder Schutz finden. Es gibt ja eben auch die berühmte Sichel Maria. Da steht die Maria auf einem Mondsichel und tritt mit ihrem Fuß die Schlange Satan. Also sie wird oft in die Nähe einer nächtlichen Gottheit gerückt.
Ja, wir hören plötzlich eine Ambulanz sich langsam nähern. Die Sirenen hat vielleicht heute so ein bisschen erstaunlicherweise die Funktion von Nachtwächtern, weil das sind die einzigen lauten Geräusche, die einfach plötzlich auftauchen dürfen und wieder verschwinden. Also es sind, solange es unsere Sirenen sind und unsere Krankenwagen und unsere Polizeiautos, die letztlich uns die Ordnung garantieren, dürfen sie das und es darf keiner anders so viel Lärm machen. Also das sind wirklich die einzigen, die die Nachtruhe stören dürfen. Und eine Sirene, die langsam so auftaucht, die hört der Schlafende schon lange, lange bevor sie da ist. Darum erschrickt er eigentlich nicht darab. Diese Sirenen, die haben eine ganz wichtige Funktion, den Stadtklang zu dirigieren. Und es hat auch eine psychische Wirkung, psychologische Wirkung auf alle, die hier wohnen, dass die Stadt zusammengehalten wird. Und dieses Martinshorn, man kann da weiter drüber philosophieren mit diesem Dur-Dreiklang oder denn es wird ja manchmal verschoben, das ist sehr archaisch, was da passiert. Das sind wirklich die Sirenen, wie in der Antike, die uns locken und die uns auch eine Gefahr darstellen und die wir dadurch aber abwenden. Also wir retten ja, der Ambulanz, die rettet ja die Menschen und das versichert uns, dass es dann der Schrecken gebannt ist.
Also wenn ich an Nacht denke, denke ich an Erholung. Und ich bin immer jeden Morgen wieder so dankbar dafür, dass ich meinen Körper so wunderbar erholen konnte.
Also das schlafende Ohr ist wach und verbindet den Schlafenden mit seiner Umgebung. Und er kann umso ruhiger schlafen, als dass er hört, dass alles in Ordnung ist. Und wenn plötzlich gar nichts mehr kommt, ist das sehr gefährlich. Aber wir wissen einfach, wir kennen die Geräusche unserer Umgebung sehr gut und das merken wir auch, wenn wir zum Beispiel mal in einem Hotel übernachten, sind wir ganz unruhig, weil diese Klangkarte, die uns ausmacht, die stimmt nicht mehr. Die Klangkarte, das ist so ein Versuch, das sich vorzustellen. Alle die Klänge und Geräusche, die unmittelbar um mich herum sind nachts, die gehören zu mir. Und ich kenne den Briefkasten vor meiner Türe, ich kenne den Straßenbelag. Ich weiß nämlich sogar, ob noch ein Silberpapier auf der Straße liegt, wo immer jemand drüber geht. Und ich bin selbst aus dem Schlaf, bin ich blitzwach, wenn ich ein anderes Flüstern höre. Und wenn der Nachbar kommt, auch wenn ich ihn nicht gut kenne, ich weiß, jetzt kommt der Nachbar nach Hause und das beruhigt mich. Eigentlich ist der Nachbar, wenn er jetzt nicht besonders laut scheppert und einfach nach Hause kommt, beruhigt er mich im Schlaf. Selbst das Putzwägeli, das immer gleich vorbeifährt, ist eigentlich eine Bestätigung, dass alles in Ordnung ist. Ich kann sogar sagen, dass wenn einmal das Putzwägeli am Dienstag nachts nichts kommt, dass dann vielleicht derjenige unruhiger schläft. Und unruhig schläft. Dieser Rhythmus, es ist eben ein rhythmisches Gefühl und darum ist es die totale Stille, was wir ja vielleicht immer wieder denken, ich will einfach Ruhe haben, ist sehr ungewohnt. Ist für uns eigentlich so wie plötzlich in der Wüste sein ein Entzug. Ein Entzug, das kann auch ganz tolle Erfahrungen auslösen, aber im Normalfall erzeugt das zunächst mal sehr große Angst.
Nacht ist, ja, ist für mich einerseits etwas sehr Faszinierendes, so, weil einfach irgendwie so das, ja, die, alles so anders ist als sonst, aber es hat genau so etwas Bedrohliches für mich letztendlich. Also, es ist immer so, also etwas, eigentlich etwas Gutes und etwas auch so weniger Gutes oder ein, ein unangenehmes Gefühl auch gibt. Das ist vielleicht so ein, ja, das Zwiespältige.
Thank you. Ja, also wenn man die Vorschaugasse Richtung Neumarkt geht, dann verengt sich die Gasse und man spürt und hört, wie die Mauern immer enger werden und die Straße verwandelt sich wirklich in einen neuen Raum. Es ist ja übrigens auch genau der Raum, wo früher die Synagoge stand im Mittelalter. Vielleicht haben wir da noch ein Ohr dafür. Und das ist, der Raum kommt plötzlich auf eine ganz neue Art und Weise nah. Also es ist die Nachtnähe des Raumes, wo man quasi wieder die Kleidergeräusche hört. Man hört sogar vielleicht das Fingerreiben. Das sind lauter ganz feine Geräusche, die im Alltag völlig weggewischt sind und uns auch irgendwie fehlen. Also unser Körper, unsere Nähe ist eigentlich gar nicht mehr da. Wir überschreien uns deswegen auch immer. Und hier, die Verengung der Gasse ist eigentlich eine Chance, eben diesen Raum Schritt für Schritt zu erkunden und ihn näher kommen zu lassen. Und ich bin der Meinung auch, dass das ein Glücksmoment darstellen kann, wenn man wirklich auf diesen Raum hört, wie der sich verengt und nicht nur einfach auf ein einzelnes Geräusch. Das ist vielleicht einfach die Kunst des Nachthörens, ist die Räume zu hören, die Bewegung der Klänge und nicht nur wie ein Tonjäger einzelne Rosinen herauszupicken, sondern wirklich die Stadt, der Stadt zuzuhören, wie sie mit uns spricht.
Die Stadt spricht mit uns, aber nicht alle Menschen, denen wir begegnen.
Darf ich Ihnen etwas fragen?
Nein.
In der Nacht kann man besser allein sein, denke ich. Also man ist so mehr bei sich. Ich habe die Nacht sehr gerne, weil es ist schön, zum auch daheim zu sein einfach und einfach aus dem Fenster raus schauen und dann die Lichter sehen.
Und ob ich in die Sterne schaue, ja, mache ich auch, wenn ich dann Zeit und Ruhe dafür habe.
Ja, wir sind in dieser Säulenhalle unter dem Helmhaus, die erstaunlich laut klingt. Und in dieser Lautheit hören wir dieses Echo fast wie von einer großen Halle. Und man hört in dieser lauten Echos des Wassers, wie leer dieser Raum im Moment ist. Es ist eine Glaswand auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es offen gegen die Stadt und hört man auch gerade sofort, wenn weit draußen etwas vorbeifährt. Dieser Raum hat eine sehr starke akustische Präsenz. Es ist fast ein Klangobservatorium, weil man in diesem Spiegeln der Klänge viel weiter hört, als man denkt. Und die Bodenbeschaffenheit und auch dieser Brunnen, der dort steht, erinnert daran, dass das ist ein magischer Brunnen von früheren Zeiten, weil dieser Brunnen stand auf einer kleinen Insel. Und es war ein sehr geheimnisvolles Moment, dass ein Brunnen auf einer kleinen Insel laufen kann. Und das ist, darum ist der Brunnen mit den drei Wasserrohren wird heute noch von Leuten als Heilbrunnen angesehen.
Das Helmhaus bei der Wasserkirche, direkt an der Limmat gelegen, diente früher als Marktplatz. Die offene Säulenhalle lässt nachts Klänge wieder aufleben, die der Tageslärm verdrängt hat. Das Helmhaus, ein nächtlicher Echoraum. Auch in der menschlichen Seele gibt es etwas wie einen nächtlichen Echoraum. Das Unbewusste. Sigmund Freud verglich es mit einem nächtlichen Bühnenraum, der dem Blick des Bewussten nicht direkt zugänglich ist. Elisabeth Pronfen.
Die Nacht kommt bei Freud mit ins Spiel in der Art, wie er sich die Seele, sprich was er dann psychischen Apparat nennt, vorstellt. Und da wird auch wirklich klar, wie sehr Freud ein
Theatergänger, ein Operngänger, ein Leser von Literatur ist, weil er stellt sich eben den psychischen Apparat als zwei Bühnenräume vor. Er stellt sich eben und beschreibt das dann in einer wunderbar plastischen Sprache, stellt sich ihm das Unbewusste als einen Raum vor, in dem Triebe, Vorstellungen, die das Bewusstsein nicht erlaubt, ausgelagert sind, die tummeln sich da. Und ich sehe das dann eben so, und da sind dann auch ganz viele Kostüme und Requisiten und die probieren dann verschiedene Maskeraden an. Und wenn sie dann mal gerade mit einer zufrieden sind und denken, so könnte ich jetzt ins Bewusstsein vordringen, müssen sie, und das ist eben Teil dieser szenischen Vorstellung Freuds, müssen sie über eine Schwelle treten. Und an dieser Schwelle setzt Freud das, was er den Wächter nennt. Und der Wächter guckt, ob etwas über die Schwelle passieren darf oder nicht. Und wenn diese verdrängten Regungen, diese Ideen und diese Triebe sich klug genug verstellt haben, lässt der Wächter sie über die Schwelle und dann kommen sie in den Vorraum. Dort im Vorraum positioniert Freud dann eben das Auge des bewussten Über-Ichs. Und wenn sie dann von dem Auge gesehen werden, dann werden sie sozusagen dem Ich bewusst. Und das Entscheidende für mich an dieser Geschichte ist der Wächter, der an dieser Schwelle waltet, der entscheidet, darf jetzt etwas passieren oder nicht, darf etwas bewusst werden oder nicht. Dieser Wächter kann überlistet werden. Also es ist ein dynamischer Prozess. Bestimmte Dinge, die für das Ich zu gefährlich sind, müssen verdrängt werden, im Unbewussten ausgelagert werden, können aber, wenn sie die richtige Verkleidung finden, wieder ins Bewusste vordrängen. Und dieses Unbewusste von Freud als Bühnenraum verstanden, wäre für mich auch nochmal ein nächtlicher Raum. Es ist der, der dem Blick des Bewussten nicht direkt zugänglich ist. Es ist der, der sozusagen unter dem Licht des bewussten Geistes liegt und aber sozusagen die Basis, also wirklich wie das Fundament dessen, was bewusst ist, ausmacht. Und genau in dem Sinne Tag zu Nacht.
Schwierig zum Schreiben. Ich kann es nicht mal direkt benennen. Das andere, ja. Oder so das andere Gesicht, oder? So wie die zwei Gesichter halt von, ja, was weiß ich, also von einem Gebäude oder von Menschen, denke ich, wo sich die Menschen, Tiere ganz anders zeigen zur Nacht und verhalten, als sie das den Tag durchtun.
Also wenn man in den Lindenhof hinaufsteigt, geht man diese Rampe herauf, wo auch dieser Grabstein des kleinen römischen Mädchens noch abgebildet ist, das erste Zeugnis von der, wo das Stadt, was das Wort Turicum erscheint. Also wir gehen da in die älteste Kammer der Stadt. Es ist der Innenhof des römischen Kastells und man hört auch sehr deutlich, wie man also diese Rampe verlässt, auf den Kiesplatz kommt und ist wirklich auf einem Innenraum, der jetzt quasi gar, also einen Innenhof, den man gar nicht mehr richtig sehen kann, aber ganz gut hört. Die Linden sind auch sehr präsent, dieser ganze Baumkranz, auch wenn man ihn jetzt nicht im Wind hört, das ist ganz erstaunlich. Und wir gehen ja dann nicht auf den Platz ins Zentrum, sondern wir gehen zu der vorderen Mauer, auch dort, wo der Brunnen der wehrhaften Stauffacherinnen zu finden ist. Wir gehen auf den zu, das ist auch ein ganz, ganz alter Brunnen, und hören schon bereits Leute an der vorderen Kante, wo sich auch tagsüber die Leute aufhalten. Und wenn wir jetzt in der Nacht hören, dann sind wir eigentlich wirklich an dem Moment, wo wir über 1000 Jahre zurück hören. Also das ist einer der ältesten Orte der Stadt, auch offen noch. Es ist ja nicht ein Museum oder ein Gebäude. Es ist nur noch das Echo von der Vergangenheit. Wenn man zurückhört, wieder in die andere Richtung, hört man, dass der Lindenhof einen kleinen Graben bildet zu den nächsten Häusern. Und das ist akustisch gesehen auch eine ganz starke Artikulation, dass man also hier auf einem Monolith, also einen Klotz setzt, der eben damals das Fundament des römischen Kastells gebildet hat.
Bald ist es 5 Uhr. Auf dem Lindenhof, einem Park auf einem Hügel gelegen mit Sicht auf die Altstadt, treffen wir auf 3 junge Männer. Hier oben unter Linden entspannen sie sich nach dem Ausgang.
Wir sind jetzt von Bar zu Bar gezogen und jetzt, wo alles zugemacht haben, sind wir da gelandet, weil wir noch nicht schlafen wollen.
Gut gelaunt kommen sie ins Parlieren und Philosophieren, beim Blick auf das langsam erwachende Zürich.
Ich stelle mir einfach immer vor, wie es irgendwie früher war. Und es ist einfach interessant, um sich das vorzustellen, wie es früher war, wie hat der Fluss gesehen, wie es anders war. Es war wahrscheinlich alles ein bisschen weiter zurück. Die
Häuser sind irgendwie.
Also früher? Jahre,
1000?
Nein, wahrscheinlich 200, 300 Jahre. So. Was eine relativ moderne Gesellschaft schon war.
Wenn man jetzt von da oben runter schaut, sieht so Zürich so etwas wie Miniatur aus. So etwas wie Märklin-Eisenbahn-Landschaft.
Man kann die Sterne anschauen. Ja, das ist für mich etwas, was die Nacht auszeichnet. Es hat irgendwie etwas Mysteriöses. Die Bäume sehen anders aus. Alles sieht einfach anders aus. Es ist wie
eine andere Welt,
ja.
Ich mag Dunkelheit sehr gern. Ich bin nicht so ein Fan von der Sonne. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, in der Nacht ist mehr möglich als am Tag. Keine Ahnung warum. Es ist ja, wahrscheinlich stimmt es nicht einmal, aber die Leute sind offener. Man kann Sachen machen, die man sich vielleicht am Tag nicht erlauben kann, weil die Leute alle ihrem Wahn oder Stress sind. Und die Leute können, glaube ich, besser in der Nacht loslassen wie am Tag. Weil am Tag hat man seine Verpflichtungen, seinen Job, die meisten. Und in der Nacht kann man sich eher gehen lassen. Also, die Nacht ist toll.
Das erste Tram übrigens.
Ja, und jetzt sieht man, das ist die Märklin-Eisenbahn. Und es ist Miniatur. Miniatur.
So teuer.
Du siehst das, oder? Es ist wirklich wie eine Märklin-Eisenbahn.
Die Nacht macht das Tram zur Märklin-Bahn. Die Nacht verkleinert und vergrößert, verleitet zu Spiel und Experiment. Macht gar die Erde zum Spielball. Andres Bosshardt.
Die Nacht ist quasi offen zur ganzen Galaxis hin, nicht nur im Planetensystem. Und der Sonnenteil ist wirklich, also der Tagesteil ist wirklich der Sonne zugewandt. Und das sind zwei elektromagnetisch vollkommen verschiedene Bedingungen. Also wir polen uns wirklich um. Der Tagespol ist ganz anders gestimmt als der Nachtpol.
Für mich ist die Nacht Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, wenn es dunkel ist.
Was, wenn Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zusammenfallen? Andres Bosshardt hat die Probe aufs Exempel gemacht. Im Klangexperiment Telefonia globalisierte er die Nacht. 1991, zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft, verband er zwei Musiker über Satellit. Der eine spielte auf dem Sentis, der andere in New York. Nachtspaziergänger Bosshardt erinnert sich.
Bei der Telefonia, wo wir gespielt haben mit dem, wo der Jacques Widmer auf dem Sentis gespielt hat und der Günther Müller war in New York und wir haben eine Klangsatellitenbrücke gehabt, da konnte man wirklich, ich am Mischpult, konnte wirklich mit den Fader spüren, wie diese Polung verlief. Und das war eigentlich ein Musikraum, in dem das war Sonnenaufgang und Sonnenuntergang war quasi im gleichen Stück vorhanden. Also nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Und wir spürten irgendwie langsam, aber sicher die Drehung der Erde. Das war ganz toll. Also es war wirklich so wie ein ganz sanftes sich nach links neigen. Obwohl wir das ja mit großer Geschwindigkeit machen, taumeln wir ja durch den Weltraum. Und wir tun so, als wären wir fest an der Erdoberfläche. Und vielleicht ist ja so, wenn man sich mit Tag und Nacht spielerischer befasst, dann lernen wir eigentlich ein bisschen das Schweben.
Es ist ja wichtig, dass man Tag und Nacht gemeinsam denkt, dass man in die Nacht gehen muss, um dort Dinge auszuleben, die man am Tag nicht ausleben kann, und dass man aber auch aus der Nacht wieder austreten muss, das heißt, dass man wieder aufwachen muss. Beim Aufwachen kann man auch einen Teil dessen, was man zwar in der Nacht erfahren hat, stückweise erinnern, aber man hat es auch stückweise vergessen. Dieses Vergessen ist ganz wichtig für einen gesunden Alltag. Und das heißt, es ist ganz entscheidend, dass man auch weiß, die Nacht ist zwar der subversive Ort, es ist der Ort der Fantasie. Wenn man aber in der Nacht bleibt, dann ist man in einer ewigen Umnachtung.
Nachtspaziergang mit dem Klangkünstler Andres Bossart und der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen. Feature von Heidi Kronenberg und Lukas Unholz. Redaktion Bernard Senn. Eine Produktion von SRF 2 Kultur 2013.
Das war er, der Nachtspaziergang mit dem Klangkünstler Andres Bossart, Autor des Buches Stadthören, Klangspaziergang durch Zürich. Wissenschaftlich gedeutet hat die Nacht Elisabeth Bronfen, Autorin des Buches Tiefer als die Nacht gedacht, eine Kulturgeschichte der Nacht. Dieses Feature gestaltet haben Heidi Kronenberg und Lukas Unholz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.